Juhu, du hast wie auch immer deinen Weg zu dieser Podcast-Folge gefunden. Herzlich willkommen von mir, Stefanie Lier, zum Podcast von Body Mind Oil, dein Podcast rund um die Themen ganzheitliches Wohlbefinden für Körper, Geist und mit ätherischen Ölen. Viel Freude beim Anhören. So, für alle, die zuhören, die sehen es jetzt noch nicht, wer mein Gast ist. Ein ganz, ganz besonderer Mensch. Ich weiß, das sage ich über jeden meiner Gäste. Ich habe einfach nur besondere Menschen in meinem Umfeld. Ihr habt den Ehemann von diesen besonderen Menschen schon kennengelernt. Der war meine Podcast-Premiere als Gast. Und seine Frau, die Christina, die kenne ich schon eine ganze Weile, ich glaube jetzt inzwischen über 20 Jahre, da haben wir uns kennengelernt im christlichen Kontext in einer Jüngerschaftsschule bei Jungen mit einer Mission. Und die Chrissy war schon immer so ein Herzensmensch, einfach so ein Label Krankenschwester war so das, war unter dem ich sie abgespeichert hatte in Herrenhut damals. Aber auch jemand, wo man sich einfach wohlfühlen kann und aufgehoben fühlt. Aber vielleicht mal ganz klassisch, wer bist du denn?
Also, ich bin die Christina, wie du schon gesagt hast. Alter verrate ich nicht. Im besten Alter verheiratet. Wir leben auch im Süden von Deutschland mit unserem inzwischen 4-jährigen Sohn, mit einem Hund in einer alten, kalten Mühle. Genau. Und ich bin Krankenschwester und arbeite schon ganz lange im Hospiz, also schon viele, viele Jahre, damals in Berlin damit angefangen mit der Arbeit im Hospiz und habe einfach vom ersten Tag an gemerkt, ich will nichts anderes mehr machen. Ich will nicht mehr in die Klinik, ich will nirgendwo mehr hin. Ich möchte nur einfach in diesem Bereich arbeiten. Es ist ein ganz wertvoller und sehr besonderer Bereich.
Und ich hatte da tatsächlich spontan eigentlich die Idee, mit Christi darüber zu reden, weil es ist ja jetzt so ein bisschen Herbstzeit. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber man sagt oft, Herbst ist auch so die Sterbezeit. Also wo viele Menschen mehr sterben als im Frühjahr. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Das müsstest du ja im Hospiz eigentlich so ein bisschen live erleben. Kannst du das bestätigen?
Da habe ich genau das Gegenteil beobachtet.
Okay.
Ja, also tatsächlich eher bei uns, aber ich kenne keine Statistiken, aber bei uns ist oft tatsächlich so, dass es Richtung, wenn es Richtung Frühjahr geht, dass dann viele sich verabschieden. Wenn so die Natur neu erwacht und vielleicht der Mensch eigentlich, der Körper schon an einem Punkt ist, wo er sagt, er kann da nicht mehr mitgehen in dieses neue Leben. Das braucht Energie, also neues, auch ein Frühling braucht für uns auch Energie. Wenn der Körper schon geschwächt ist und schwach ist, krank ist, vielleicht schon länger, dann hat er oft die Energie, nicht mehr weiterzugehen.
Ah ja, ja, spannend. Also wenn ich in meine Familie blicke, dann sind tatsächlich die ganzen Todesfälle September, Oktober, November gewesen. Also vielleicht ist es auch sehr familienspezifisch oder auch, dass man sagt, ist die Zeit des Loslassens. Also
stimmt, ja.
Auch
ja.
Sagt, dass man sagt, hey, jetzt, den Winter überlebe ich nicht mehr. Ja, man hat ja immer gesagt, so der Herbst ist ja auch diese Aussortierzeit der Natur. Ja. Was brauche ich, um den Winter zu überleben? Wie viel Vorräte kann ich anlegen? Und früher haben die Bauern ja auch ganz klar Entscheidungen getroffen. Welches Vieh bringe ich nicht durch den Winter? Was geht jetzt noch zum Schlachter? Also man ist nicht über Sterben als Schlachthof reden, aber wo ich auch merke, der Herbst ist schon auch so eine Trennungszeit. Ja, macht voll Sinn, auch im Frühjahr zu sagen, nee, die Energie habe ich nicht mehr, da jetzt noch in den Kopf zu gehen.
Genau, ja.
Ich hatte so ein richtiges Hochgefühl, also mein Sterben ist ja jetzt nicht etwas, wo generell unsere Gesellschaft und Kultur sagt, yay, juhu, damit will ich mich auseinandersetzen. Aber ich habe so richtig Freude gespürt, mit dir heute darüber zu reden. Und ich erinnere mich, dass du auch von der Zeit gesagt hast, Sterben und Tod ist was total Schönes. Magst du Sichtweise mal was sagen? Weil dies, glaube ich, teilt nicht jeder.
Genau. Also dieses Thema Sterben, merke ich, ist oft mit ganz viel Angst verbunden. Also auch wenn ich sage, wo ich arbeite, dann erschrecken die Leute, die werden blass, es ist irgendwie einfach ein Partykiller, wenn du an der großen Tafel sitzt und alle reden so, ja, und wo arbeitest du? Ja, ich arbeite im Hospiz, dann ist so, okay, Stille, die Gabeln fallen auf den Teller und also, oh, scheiße, das könnte ich nicht. Das kommt dann immer, das könnte ich nicht. weil dieses Thema ist so wirklich, vor allem bei uns in der Kultur, denke ich, sehr angstbesetzt und was Schlimmes oder was, wo man nicht drüber am besten nicht drüber sprechen. Es gibt auch Kulturen tatsächlich sogar, die sagen, wenn man drüber spricht, dann passiert es. Also so sogar, dass man deswegen lieber nicht drüber sprechen und gar nicht drüber nachdenken, weil dann kommt man vielleicht drumrum, so nach dem Motto, ne? Aber tatsächlich ist es, also ich sehe es, obwohl ich auch sagen muss, ich bin natürlich noch nie gestorben, also ich kann mich auch nicht als ein Experte aufspielen, weil ich habe es auch noch nie erlebt. Und wie es dann mir letztendlich geht, wenn ich da kurz davor stehe, das kann ich auch nicht sagen. Aber wenn ich das so von außen betrachte oder auch an unseren Gästen, also wir sagen ja Gäste im Hospiz, wenn ich das so beobachte und begleiten darf, ist es ein ganz, ganz großer Transformationsschritt. Also ich denke, der größte Transformationsschritt, den wir in dieser Daseinsform, die wir haben, durchleben dürfen. Eine riesengroße Chance.
Du hast es ja auch mal mit Geburt verglichen, nicht wahr? Also dass Geburt und Tod sich eigentlich sehr ähnlich sind.
Ja, genau. Wir gehen in einen anderen Aggregatzustand über. Also ich glaube ja daran, dass die Seele unendlich ist, dass es uns immer schon gab und auch weiterhin immer geben wird, jeden Einzelnen von uns. Und das ist einfach nur ein anderer Daseinszustand. Und nochmal sich von diesem Körper zu befreien, der eigentlich was ganz Schönes ist und wirklich unser absoluter Schatz in dieser Zeit, wo wir auf diesem Planeten sind. Aber irgendwann mal ist dann die Zeit gekommen, wo wir sagen können, wir können uns entledigen von diesem Körper und haben dann nochmal eine ganz andere Entwicklungschance als Seelen. Und das ist wirklich Freude. Also das ist einfach, empfinde ich auch bei den Menschen, die ich begleite, wenn ich nicht meine menschlichen Augen benutze, sondern sie einfach reinfühle, dann empfinde ich eigentlich bei fast allen Sterbenden eine ganz große Freude.
Das heißt, du begleitest, Hospizarbeit heißt ja, du begleitest Menschen, die im Endeffekt in diesen letzten Lebenszügen sind. Das heißt, es kann wahrscheinlich Monate sein, aber es kann manchmal auch bloß über, keine Ahnung, ein paar Tage sein.
Genau, genau. Schön ist es natürlich, wenn Menschen zu uns kommen, die man kennenlernen kann, wo man wirklich, wenn es Monate sind, das ist immer das Schönste. Weil man weiß, man kann die Menschen kennenlernen, da geht's um ganz profane Dinge. Was mögen die? Was essen die gern? Was trinken die gern? Wollen die gern noch vielleicht draußen unterm Baum sitzen oder haben die noch ein Bedürfnis, vielleicht noch mit jemand was zu klären? Also solche Dinge, das ist einfach das Schöne. Das kannst du in 3-4 Tagen nicht erledigen. Ja. Aber wenn jemand mehrere Monate da ist, dann bildet sich eine Beziehung, dann lernt man den Menschen kennen und dann kann man da noch ja einfach auch leben, ne?
Ja. Also ich habe immer gesagt, wenn ich mal in so einen Sterbeprozess bin, dann will ich mich gerne von dir begleiten lassen. Ihr macht ja auch im Hospiz noch was ganz Besonderes. Ihr, wenn du sagst, Menschen kennenlernen, gibt's ja auch oft Menschen, die bestimmt, wie du jetzt sagst, habt ihr noch irgendwas zu klären? Gibt's irgendwas, wo ihr noch was abschließen möchtet? Und ich glaube, ihr habt auch so einen Wunscherfüller, Ehrenamtliche, glaube ich, die Wünsche noch erfüllen. Wir haben sowas hier in Straubing auch über, ich glaube, das Rote Kreuz oder BRK macht, ja, ist ja Rotes Kreuz, macht auch so Wunscherfüller-Ausflüge.
Ja, genau.
Was würdest du
denn? Wünschewagen heißt das. Bei uns heißt es der Wünschewagen.
Wünschewagen.
Ja, ja.
Gibt es da, also ich meine, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich, aber gibt es Dinge, die du jetzt in deiner langjährigen Hospizarbeit erlebt hast, wo du sagst, das begegnet dir immer wieder, also dass bestimmte Themen, also wie ungeklärte Beziehungen oder Traurigkeit darüber, dass man Dinge nicht gemacht hat und es jetzt quasi zu spät ist dafür, oder kommen die meistens sehr befriedet in diesen Sterbeprozess?
Ganz unterschiedlich. Das hat, ich glaube, auch sehr viel mit dem Alter zu tun tatsächlich. Weil in unserer Kultur ist es ja, wenn man denkt, man lebt 80, 90 Jahre und wenn man davor stirbt, vielleicht schon mit 40, dann ist das Leben nicht erfüllt. Also es ist so irgendwie in unserem Kopf drin. Und das ist natürlich für jemand, der mit 40 kommt und mit 50, ein anderes Gefühl. Wie jemand, der mit 90 kommt und sagt, ich weiß genau, ich werde jetzt sterben und es ist in Ordnung.
Mhm.
Und das, aber das ist so, also sehr, sehr verständlich, gell? Vor allen Dingen, wenn man auch Menschen zurücklassen muss, vielleicht im jungen Alter auch Kinder zurücklassen muss, das ist eine ganz andere Geschichte, ne?
Jetzt bist du ja mit Tod generell sehr viel konfrontiert. Würdest du sagen, es hat deine Sicht aufs Leben auch verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir dessen nicht immer bewusst, weil also oft lebe ich auch ganz sehr erdverbunden und sehr unachtsam und renne durch den Tag und denke nur drüber nach, was ich jetzt als nächstes erledigen muss. Aber in den Augenblicken, wo, und ich glaube, das geht auch vielen oder bestimmt allen meiner Kollegen so, in den Augenblicken, wo man so nah ist an dieser Schwelle, also wo man jemanden begleiten darf und vielleicht auch die letzten Tage, vielleicht die letzten Stunden, die letzten Minuten mit jemand erleben darf, da merkt man, wie vieles im Leben unwichtig wird. Und es ist, als ob es so, ja, als ob es auf einmal ganz still wird in einem und um einen rum. Und man denkt, boah, da gibt's so viel mehr. Und aber auch das, was ich hier erleben darf, jeder Atemzug, den ich nehmen darf, jedes Kuchenstück, was ich essen darf, jeden Kaffee, den ich trinken darf, ohne Schmerzen vielleicht.
Ja.
Jede Begegnung, jede Umarmung, jedes Mal, wenn ich meinen Sohn streicheln darf. Also das wird alles viel, viel wertvoller, weil ich, ja, im Anbetracht, dass es irgendwie auch endlich ist, wird es einfach wertvoll.
Das ist, glaube ich, auch das, dieses, wir haben gesagt, wir leben in einer Kultur, wo so viel Angst vorm Tod ist und man versucht, das auszublenden, nicht darüber nachzudenken, ist eben sehr angstbesetzt eigentlich. Aber wir tun ja alles, um noch jünger zu sein, also Kollagen und alles, was Falten wegspritzen, ja, immer schön jung bleiben und jung aussehen. Und ich habe das mal verglichen mit, wir haben ja eine Zeit in Costa Rica gelebt und da ist ja, es ist ja immer warm, es ist immer schön. Und hier diese Jahreszeiten zu erleben, die Endlichkeit eines Sommers, ja, lässt eigentlich den nächsten Sommer viel schöner erleben. Und ich glaube, das ist auch, wenn man, gäbe es den Tod nicht, gäbe es dieses Ende nicht, wenn ich mir vorstelle, ich würde wirklich immer leben und immer jung sein, würde irgendwas fehlen, meiner Ansicht nach. Ja, auch eben diesen Wert des Augenblicks, dieses Bewusstsein, mein Mann könnte vielleicht morgen nicht mehr da sein, der könnte plötzlich sterben. Und ich hatte neulich, aber das heißt neulich vor einem Jahr, habe ich einen Anruf von der Schule bekommen, dass mein Kind ganz stark blutet, dass aus dem Mund Blut rauskam und der erste Moment war so, oh Gott, stirbt jetzt mein Kind? Und im nächsten Moment habe ich gedacht, hey, ich habe ihr gestern erst, hatte ich diesen Moment mit ihr auf der Couch, wo ich sie im Arm hatte und ihr gesagt habe, wie sehr ich sie liebe. Und dann war dieser Schreckensmoment, dass sie könnte sterben, gleich so abgeschwächt. Also nimmt den Verlust dann nicht weg. Aber zu wissen, ich habe immer wieder bewusst ihre Gegenwart genossen, gelebt. Sie wusste es jeden Moment, sie ist geliebt, hat den Schrecken von diesem Todesmoment genommen.
Mhm.
Und ich glaube, hätten wir dieses Ende nicht, wäre bewusstes Wahrnehmen für all die wunderbaren Momente gar nicht so präsent oder wäre auch unnötig vielleicht, oder?
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, es macht alles wertvoller. Und aber auch das Wissen, also was ich auch ganz toll finde, also viele sagen auch immer, ja, wie kannst du da arbeiten? Du weißt ja, es ist das Ende für die Menschen. Und dann denke ich, und das ist für mich halt in meinem Bewusstsein gar nicht das Ende. Sonst ist für mich immer so ein Übergang. Ich glaube, deswegen kann ich da arbeiten, weil es ist für mich einfach ein Übergang. Und ganz oft haben wir das auch schon erlebt, dass wir noch Zeichen bekommen von den Menschen, die, also auch wenn der Körper schon tot ist, wenn der Verstorbene da ist, dass wir auch spüren, boah, also da ist noch jemand da oder da ist gerade jemand im Gehen oder da kommen irgendwelche Zeichen, die wirklich ganz speziell mit diesem Menschen zusammenpassen. Einmal, das habe nicht ich erlebt, das hat eine Kollegin erlebt, dass dann auf einmal ein kleiner Marienkäfer auf dem Kissen sitzt und du weißt genau, das war, hat der Frau ganz viel bedeutet oder also einfach kleine, subtile Zeichen. Und ich glaube hauptsächlich, dass wir sind nicht so die wichtigsten im Leben von den Menschen, aber ich glaube die Angehörigen. Also wenn ein Angehöriger sich das wünscht, ich möchte gerne ein Zeichen, das wird passieren. Da bin ich mir ganz sicher auf die eine oder andere Art und Weise und das ist nur achtsam. Bin ich achtsam dafür? Nehme ich es wahr? Sehe ich es überhaupt? Höre ich es überhaupt? Und das ist einfach das Schöne. Das ist so tröstlich zu wissen, okay, es ist nicht vorbei. Es ist ein Übergang. Es geht weiter und Ja, und der Kontakt kann auch hergestellt werden. Das möchte ich auch nochmal betonen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man auch noch Kontakt weiterhin haben kann zu den Menschen, wenn man das möchte. Natürlich gibt es Menschen, denen will man keinen Kontakt mehr haben. Dann kann man das auch sagen. Man muss sagen, du bist jetzt tot und ich will auch mit dir, mit deiner Seele jetzt auch nichts mehr zu tun haben. Das darf man auch. Aber wenn es jetzt ein geliebter Mensch war, wo man sagt, Mensch, ich gib mir doch ein Zeichen, zeig mir, dass du noch da bist, begleite mich. Und die meisten machen das sehr, sehr gerne, die meisten Seelen. Ist in meiner Erfahrung.
Also wenn man auch diese Sicht mal einnimmt, dass eben der Tod nicht das Ende ist. Ich meine, wir beide haben ja einen sehr stark christlichen Hintergrund. Ich meine, das war uns immer klar, der Tod ist nicht das Ende, sondern wir leben in der Ewigkeit weiter. Aber ich hatte auch ein ganz tolles Erlebnis mit Chrissy, das erzähle ich gleich noch. Aber da habe ich wirklich mit mir gekämpft, weil aus biblischer Sicht sollen wir ja auch die Verstorbenen in Ruhe lassen. Ne? Die sollen ihren Frieden haben, ja, rest in peace. Und dann war für mich dieses, mit Toten kommunizieren. Aber wenn ich eben, so wie du sagst, diese Sichtweise habe, es ist ja nur ein Übergang. Ein Übergang in einen anderen Zustand. Und was der Mensch ist, die Seele, lebt wirklich weiter und ich kann mit der kommunizieren. Also die Chrissy ist immer ganz schräg mit mir. Die sagt mir, frag doch einfach mal. Setz dich einmal hin und frag und lad diese verstorbene Seele ein. Also eben, der Körper ist ja nur nicht mehr existent, aber alles andere lebt weiter. Und ja, also die Chrissy ist da immer ein ganz starker Ermutiger und ich glaube eben, du erlebst das in deiner Arbeit, ob das jetzt der Marienkäfer ist, aber ich glaube, du nimmst auch manchmal wahr, wenn andere Verstorbene abholen, wenn Ahnen oder Verwandte abholen, oder? Das erlebst du auch?
Ja, oft kann ich gar nicht genau sagen, wer das jetzt ist. Vielleicht, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben oder auch wachsamer werden. Aber das nehmen auch also andere wahr. Tatsächlich auch, ich habe öfters auch mit Schülern zu tun. Es gibt auch immer wieder, wo ich merke, das sind Schüler, die haben dafür ein offenes Ohr. Und dann gehe ich manchmal mit denen einfach rein, wenn Menschen in dem Sterbeprozess sind. Und ich erinnere mich an einen, ich glaube, es war ein Mädchen, also war eine Schülerin, dass ich mit der Schülerin eben reingegangen bin in das Zimmer und der Mann, der war eigentlich in den letzten Atemzügen, sage ich mal. Und zwar niemand sonst da, also nur der Mann und wir zwei. Und dann habe ich gesagt, was nimmst denn du wahr? Und dann hat sie gesagt, ich merke, dass da zwei Personen mit im Zimmer sind. Mhm. Also, und dann habe ich gesagt, und wie fühlt sich das an für dich? Das heißt, es fühlt sich wunderschön an. Mhm. Und wer das jetzt war, ich keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ich habe gedacht, ach, weil ich habe das auch empfunden und es war für mich dann so eine bestätigt und ich gedacht habe, das stimmt, genau das fühle ich auch. Und dann sind wir einfach beide da in dem Zimmer geblieben und haben einfach nur das genossen, dass es war einfach so eine schöne Atmosphäre, so eine richtig, also was Wohltuendes und was Nährendes. Mhm. Wir waren einfach nur da.
Wo man dann denkt, eigentlich so diese letzten Momente des Todes sind vielleicht auch mit Kampf verbunden und mit, da ringt jetzt vielleicht nochmal jemand nach Luft und ist in einem Struggle, aber ich denke, dass die meisten tatsächlich eher friedlich einsterben. Und so wie ich dich jetzt erlebe im Erzählen, sagst du oft, es ist so ein ganz heiliger Moment, wo du spürst, jetzt ist der letzte Atemzug getan und der letzte Herzschlag passiert. Eher was sehr Friedliches.
Ja, also meistens ist es tatsächlich so, dass der letzte Atemzug sehr, sehr friedlich ist, aber es gibt einen Weg dahin und der Weg ist oft nicht so, wie man sich das vorstellt, nicht so friedlich. Mhm. Weil ich glaube, dass es daran liegt, ich habe es immer versucht, mir selbst zu erklären, es gibt ja auch sehr starke Unruhefahrt, also wenn jemand so klassisch stirbt, sag ich mal, also über die Organe versagen, Stück für Stück. Jetzt nicht, wenn jemand erschossen wird oder vom Auto
das überfahren wird. Das passiert ja hoffentlich im Hospiz bei euch nicht.
Nee, das passiert nicht, nein. Das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Was dann mit der Seele passiert, ist keine Ahnung. Aber bei uns ist es ja wirklich so wie so eine langsame, natürliche Geburt, sag ich mal. Kein Kaiserschnitt, keine Sturzgeburt, sondern langsam. Es baut sich auf, dann gibt es verschiedene Phasen. Und zu diesen Phasen gehören oft, also auch nicht immer, aber oft auch Unruhephasen, wo der Körper sehr, sehr unruhig ist. Der Mensch, also es ist, und ich erkläre mir das so, dass der Körper merkt, meine Organe versagen, das habe ich noch nie erlebt. Es passiert irgendwas, was ich nicht kenne. Und das ist einfach diese Unruhe, dieses, und die können nicht mehr liegen, die können nicht mehr sitzen, die wollen am liebsten aufstehen. Oft haben sie keine Kraft mehr aufzustehen. Und dann dieses, also diese Phasen gibt's auch. Aber es ist, als ob man so durch diese Feuerphase, sag ich mal, durch muss. Und dann kommt oft dieser Frieden, so, okay, jetzt ist es geschafft, jetzt guckt das Köpfchen vom Kind schon raus und es ist irgendwie so, oh, okay, und dann ist oft dieser unglaubliche Frieden da. Wobei jeder stirbt anders und das ist klar, aber es ist so im Groben, was ich so über die Jahre beobachten konnte. Oder auch meine Kollegen, die ja oft auch schon viel länger dabei sind wie ich.
In meiner Ausbildung habe ich auch mal gehört, dass jeder Mensch je nach dem Charakter auch anders sterben will. Also es war ganz spannend, dass auch da Hospizkrankenschwestern gesagt haben, na, wenn jetzt jemand sehr beziehungsorientiert im Leben war und ganz schwer eigentlich allein sein konnte, dass der meistens dann stirbt, wenn die Angehörigen den Raum verlassen, um sich einen Kaffee zu holen oder so. Also ähnlich wie bei der Geburt. Mein Mann hat einen Kaffee geholt und in der Zeit kam das Kind. Also, und wo die dann, die Verwandten sich oft Vorwürfe machen, sagen, oh, jetzt war man gerade da nicht da, jetzt war man die ganze Zeit da und jetzt stirbt der. Und die sagen, ach, naja, die wollen nicht, dass die Angehörigen das mitkriegen. Also sie wollen nicht im Tod Leid zufügen. Und umgekehrt, die sehr eigenständig im Leben waren und sehr freiheitlich und allein durchs Leben gegangen sind, gerade die brauchen dann oft die Hand im Sterben, die sie begleitet und wollen gerade da nicht allein sein. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und dann ist es ja schön auch, also für mich jetzt total schön zu wissen, in diesem Sterbeprozess oder auch in dem Moment, wo meine Seele den Körper verlässt, da ist jemand, der mich abholt. Also ich bin ja auch eher freiheitlich und es ist schön zu wissen, dass ich im Tod generell nicht allein bin. Und da gibt es unendlich viele Geschichten auch über, was passiert. Gerade auch Menschen, die dann zurückgekommen sind und nochmal sich entschieden haben, weiterzuleben, was die alles berichten, ja, wie sie abgeholt worden sind und was sie da erlebt haben.
Ja.
Kann schon wirklich die Angst und den Schrecken vom Tod nehmen, rein theoretisch.
Ja. Ja, doch, das würde ich mir auch wünschen, tatsächlich, dass wir allgemein auch als Gesellschaft weniger Angst haben vor dem Tod. Weil es, wenn man es ganz realistisch anguckt, ohne Gefühle, dann ist es einfach, jeder weiß, es wird auf uns zukommen. Jeder von uns wird es mal erleben. Und wie schön ist es ohne Angst dann, oder ja, obwohl ich jetzt auch nicht sagen könnte, ich habe keine Angst. Das wäre vielleicht auch arrogant oder überheblich, ich weiß es nicht. Aber je mehr, es ist tatsächlich so, je mehr ich es erlebe oder mitbegleiten darf, desto weniger habe ich Angst davor. Vielleicht kann man es mal so ausdrücken.
Es ist vielleicht eher die Angst. Also ich glaube an sich vom Tod und vor diesem Übergang und für das, was danach kommt, habe ich gar nicht so die Angst. Aber dass es nicht schmerzvoll und leidvoll ist. Ich glaube, davor habe ich mehr Angst als vor diesem Sterben an sich, weil ich so ein tiefes Wissen habe, es geht danach weiter. Also
ja.
Und ich habe auch keine Angst mehr, also das war das andere mit dem christlichen Weg, ich habe keine Angst mehr in der Hölle zu landen oder ich glaube inzwischen auch, das konnte ich mir in meinem christlichen Weg nicht so erklären, da ist ja ganz klar, es gibt nur diesen einen Tod und du hast das eine einzige Leben und Wiedergeburt ist ja da gar kein Thema. Und ich habe aber immer wieder Momente im Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, das kommt aus einem vergangenen Leben. Das hat in diesem Leben gar keinen Bezug. Ja, ich liebe Zugfahren. Also das macht was mit mir, wenn ich an so einem Bahnhof stehe. Das ist ganz viel Wohlgefühl, während meine Mama in absolute Panik ausbricht. Vielleicht ist in ihrem früheren Leben deportiert worden oder so. Keine Ahnung. Aber das sind manchmal so Momente im Leben, wo du weißt, das ist nicht aus diesem jetzigen Sein. Das muss aus einem anderen Zustand kommen. Oder auch, dass ich jetzt, wo ich so viel mit Frauen arbeite, dass ganz viele Frauen die Gabe haben, zu heilen oder hellsichtig zu sein und das verstecken. Auch Angst vor Verfolgung, ja, wo ich mir denke, hey, das hat ja in unserer Zeit hier eigentlich gar keinen Bezug mehr. Das kommt aus vergangenen oder kann wahrscheinlich aus vergangenen Leben kommen, wo wir verfolgt worden sind und es verstecken mussten. Und da erlebe ich auch ganz viel kollektives Heilen und Ganzwerden, wo Frauen immer mehr da in die Sichtbarkeit gehen. So wie du auch sagst, hey, ich möchte da noch viel mehr wahrnehmen, wenn wenn in diesem Sterbeprozess Menschen da sind, um andere abzuholen, ja, noch viel mehr nachfragen. Und ich hatte ja ein ganz besonderes Erlebnis, wo ich mich genau dem stellen musste. Die Chrissy hat mir Access Bars gegeben. Also hat, wer das noch nicht kennt, Access Bars, man hält da eigentlich nur Punkte am Kopf und bringt Energie ins Fließen. Und das war eigentlich das Ziel, mal diese Punkte zu halten. Und jetzt, also man kann, darf dabei auch reden. Und ich habe der Chrissy so ein bisschen von unserer mittleren Tochter erzählt. Da möchte ich jetzt gar nicht aus Schutz vor ihr so tief einsteigen, aber ich habe ihr da so mein Leid geklagt. Und auf einmal sagt Chrissy, du, da steht jemand im Raum. What? Ja, nimmst du den nicht wahr? Und ich so, nein. Also ich hätte auch gar nicht können, weil ich habe mir das gar nicht erlaubt zu spüren, wenn da noch jemand wäre. Und Chrissy war da echt wie so ein Brückenbauer, wie so ein Mediator. Der sagt, hey, da ist jemand, das ist ein Mann. Aber ich weiß nicht, wer es ist, aber es steht da blutüberströmt und sein Tod hat mit ganz viel Blut zu tun. Und es war in Verbindung mit meiner Tochter. Und ja, Chrissy hat mich dann ermutigt, eine Kerze anzuzünden und ins Gespräch zu gehen und rauszufinden, was ist sein Name, wo kommt er her und so weiter. Und es war wirklich krass, weil ich mich anfänglich nicht getraut habe, eben mit diesem christlichen Mindset. Nein, ich darf nicht mit Verstorbenen reden. Ist mir scheißegal, ob der da im Raum steht oder nicht. Ich rede nicht mit ihm. Und war aber dann trotzdem, weil ich wusste, es hat mit meiner Tochter zu tun, so ermutigt, dass ich dann tatsächlich eine Kerze angezündet habe. Und er hat dann tatsächlich sich mir auch offenbart und mir gesagt, wer er ist und was sein Anliegen ist. Und dadurch konnte Heilung passieren. Und das Krasse war, nachdem ich mit ihm ins Gespräch gegangen bin und er wollte einen Namen, das war ihm ganz wichtig. Und das haben wir alles gelöst. Und die Auswirkung, die es danach auf meine Tochter hatte, war völlig verrückt, weil es war wirklich, als hätte sich ein Schalter umgelegt. Und ich habe Sebastian damals gesagt, hey, du darfst ab sofort liebevoll auf unsere Familie blicken und du darfst unseren Weg segnen und du darfst auch da sein und du darfst uns auch schützen. Aber hör auf, dich so über meine Tochter auszudrücken. Und es war vorbei ab dem Zeitpunkt. Und da bin ich heute noch so dankbar für dich, dass du diese Brücke gebaut hast und immer wieder baust, immer wieder, wenn mir Dinge begegnen, wo du sagst, hey, frag doch einfach mal. Und was ich immer noch manchmal habe, ist trotzdem die Sorge gerade, ich meine, du begleitest ja nicht nur Menschen beim Sterben, sondern oft auch die Angehörigen, wo ich mir manchmal Sorgen mache, wenn zu viel in, also ist jetzt nur meine Ansicht, wenn zu viel in Kommunikation mit dem Verstorbenen gegangen wird, dass man den auch so festhält, ja, dass er nicht die Möglichkeit hat, weiterzuziehen, eben vielleicht im nächsten Leben seine Erfahrung zu machen und dass der Trauernde auch da nicht rauskommt aus der Trauer und das Leben hier so vergisst. Und weil ich bin ja auch mit einem Seelenplan hier und ist ja ein Grund, warum ich hier bin. Erlebst du das auch manchmal oder macht dir das überhaupt Sorge oder sagst du, ja, irgendwann hört es schon auf oder wie ist da deine Sichtweise?
Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss dazu sagen, dass ich das Erlebnis mit der Steff, dass ich das da auch das erste Mal so deutlich erlebt habe. Also das ist nichts, was ich so jeden Tag mache oder erlebe. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so wirklich jemand wahrgenommen habe und auch genau gesehen habe, wie der aussieht. Das habe ich sonst normalerweise nicht.
Mehr davon.
Ja, ich würde es, weil man kann Menschen so damit helfen, das begeistert mich. Aber ich versuche auch immer, oder ich denke, es ist ganz wichtig, respektvoll auch zu sein mit den Seelen. Und man kann nie irgendjemand zwingen. Also wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Dann ist es einfach auch so. Genau, also, einfach zu sagen, der was sagen möchte, der darf was sagen. Und meistens zeigen sich auch nur die Menschen, ist meine Erfahrung, die wirklich so unbedingt was sagen wollen, dass es gar nicht mehr, weil sie zum Beispiel nicht gesehen wurden, weil sie verschollen sind, weil sie vielleicht das schwarze Schaf in der Familie waren, weil sie nie einen Namen hatten, weil sie vielleicht, ich weiß es nicht, also auf schlimme Weise umgekommen sind und die Familie hat niemals wieder über sie gesprochen oder was auch immer. Und dann ist es einfach so dieses, guckt mich an, seht mich, ich bin da. Also denen liegt es so auf der Seele, die schreien das regelrecht raus. Und also für die ist es halt wichtig, dass sie gesehen werden nochmal, wie du es auch mit dem Sebastian erlebt hast, dass er einen Namen bekommt, dass er gesehen wird, dass er nicht sich über jemand anders einfach Gehör verschaffen muss. Ne? Das ist vielleicht auch nicht so ein klassischer Fall, das ist vielleicht schon echt so ein außergewöhnliches Beispiel.
Und es hatte für mich auch immer was Gruseliges. Also geschürt, glaube ich, durch all die Horrorfilme meiner Jugend und was so kursiert an Thrillern. Stephen King lässt grüßen, ja, dieses, dass sie was Böses wollen oder dass man die jetzt vertreiben muss, ja. Also dass man, so wie man es kennt, dass der Pfarrer da mit Weihwasser kommt und die Seelen da aus dem Haus vertreibt. Also ich habe durch dich und auch durch Antje tatsächlich einen ganz liebevollen Blick darauf gekriegt, dass die eben prinzipiell wollen die nichts Böses. Sie wollen gesehen werden, sie wollen eine Botschaft loswerden und ich darf zuhören. Ich darf Fragen stellen.
Ja, und man darf immer Nein sagen. Also wenn man was hört oder wenn man denkt, das wird mir jetzt zu viel, dann ich möchte es nicht und du gehst jetzt. Und dann ist immer, also man selber hat immer die Macht und kann selber immer entscheiden.
Ja.
Und genauso auch die andere Seele hat auch, wenn die sagt, ich habe es aber keinen Bock, ich bin so glücklich auf meiner Wolke, was weiß ich habe keine Ahnung, wo die sind, sage ich jetzt einfach mal so ganz profan, dann soll die auf ihrer Wolke hocken und sich vergnügen und will nichts zu tun haben mit der Erde. Aber ich glaube, das spürt man einfach.
Ja. Also das heißt, um auf die Frage von vorher zurückzukommen, wenn Hinterbliebene nicht rauskommen aus der Trauer, kann schon auch sein, dass der Verstorbene irgendwann sagt, hey, du, jetzt ist mal gut, oder?
Ja. Doch, kann ich mir. Und es ist tatsächlich leichter, denke ich, oder ist in meiner Beobachtung leichter, mit der Trauer umzugehen, wenn man immer mal wieder eine Unterstützung bekommt von der anderen Seite. Als wie wenn da so ein großes Loch ist und man denkt, oh, der ist weg für immer. Und wie schön ist es, wenn man doch immer mal wieder so ein kleines Streicheln bekommt oder einen kleinen Luftzug von der anderen Seite, eine kleine Botschaft, ein kleiner Satz, wo man denkt, boah, voll schön, der ist da und der unterstützt, also das ist diese Aufgabe, unterstützen, begleiten, dabei sein. Auch manchmal in ganz praktischen Sachen helfen. Und sagt, ja, ich kann jetzt diese Aufgabe, ich schaffe das nicht, hilf mir bitte.
Voll schön. Jetzt ist noch eine Frage. Du arbeitest ja schon lange mit ätherischen Ölen auch in dieser Sterbebegleitung. Gibt es Öle, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt besonders für die, die sterben? Oder wenn man zum Beispiel ein Angehöriger ist, der gerade jemanden begleitet, was für Öle würdest du generell empfehlen? Gibt es überhaupt eine Empfehlung oder ist es auch eher was Intuitives? Was braucht der Mensch? Oder vielleicht auch Öle, die beiden helfen, sowohl dem im Sterbenprozess als, aber die Angehörigen, glaube ich, sind ja oft auch hilflos. Mhm. Das sieht man dann an diesem Bett und Kommunikation ist irgendwie schwierig und man möchte irgendwie was tun. Da sind, glaube ich, die Öle schon auch mit Brückenbauer, oder?
Ja, total. Also interessant, was ich beobachte, ist oft so, gerade vor allen Dingen in der letzten Phase, hat man so das Gefühl, unsere schulmedizinischen Sachen, also ich liebe die total, also Morphium, was weiß ich, was man alles geben kann. Das ist gut, ganz super toll, bis zu einem bestimmten Punkt wirkt es auch wunderbar. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn je mehr sich die Seele so ein bisschen löst vom Körper, desto mehr ist die Natur wirksam. Mhm. Vielleicht wie bei kleinen Kindern, bei ganz, ganz kleinen Kindern ist auch die Natur unglaublich wirksam. Und so ist es vielleicht auch da, so erkläre ich es mir immer selber. Und da merke ich oft, da können die ätherischen Öle wirklich sehr unterstützen. Und also Rose ist wunderbar, also vor allen Dingen für den allerletzten Prozess, wenn man so das Gefühl hat, man sagt immer, Rose öffnet den Himmel.
Mhm.
Das ist, ja, oder das ist auch, oh, ich stelle mir jetzt immer so vor, dass es am oberen Kopf ein bisschen was öffnet, dass es leichter ist, für die Seele sich zu lösen.
Und ist ja auch ein sehr hochschwingendes Öl. Und ich glaube, du so über redest, dass dann oft die Natur noch besser Brücke baut. Ich glaube, da werden wir eben wieder feinstofflicher. Und ich glaube, dadurch wirken die ätherischen Öle hier nochmal anders, weil sie viel, viel feinstofflicher und hochschwingender wirken als jetzt eine Morphium-Spritze. Die ist halt eher so der im Körper der Kana.
Ja.
Ja.
Und Rose ist auch die Liebe. Also das ist auch ganz, wenn da sehr innige Verbindungen sind zwischen zum Beispiel zwischen einer Mutter und ihrem Kind oder ein Ehepaar, was sich innig liebt, da ist Rose ganz, ja, das spricht eine Sprache. Also da kann der Angehörige nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, also vielleicht Rose auf die Hand nehmen und die Hand von dem Sterbenden halten. Und da wird einfach diese Botschaft, ich liebe dich, nochmal nicht nur mit Worten gesagt, sondern auch ausgedrückt durch die Pflanze selber, die das einfach weitergibt, diese Botschaft.
Voll schön. Wenn jetzt jemand so zwischen den Welten hängt, und also ich glaube, das gibt's ja auch, dass man eigentlich weiß, dass eigentlich könnte er jetzt sterben, aber irgendwie kann er sich nicht so lösen. Also wir gehen jetzt hier nicht von aktiver Sterbehilfe, aber gibt's was auch so einen Prozess unterstützt, dass sich die Seele leichter entscheiden kann, will ich bleiben, will ich gehen?
Ja. Da habe ich tolle Erfahrungen gemacht mit Zypresse tatsächlich. Also ganz hoch verdünnt, also auch bei sehr alten, sehr kranken, sterbenden Menschen nehme ich immer ganz wenig. Also wirklich tatsächlich homöopathische Dosen. Ein Tropfen von dem Öl auf, ich sag, was weiß ich, 10 Milliliter Däger. Ungefähr. Also das ist alles, muss jetzt nicht religiös eingehalten werden. Das ist alles auch intuitiv. Aber nicht viel hilft viel, sondern wirklich dieser kleine Impuls. Ne? Und da habe ich oft tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man so das Gefühl hat, der Mensch, wie du sagst, der hängt so zwischen den Welten und ach, die Seele weiß nicht so recht, geht's jetzt weiter, wo soll ich denn jetzt eigentlich hingehen? Da hat man oft das Gefühl, die Zypresse ist so ein Wegbereiter oder so ein Wegzeiger. Das sieht man ja auch an an dem Baum, wie er aussieht. Das ist ja ein großer, starker Baum, der oft in so Alleen den Weg säumt und einfach auch dir als Wandernden zeigt, da geht's lang, auf diesem Weg gehst du jetzt. Es ist eigentlich eher ein strenger Lehrer. Deswegen, ich würde vielleicht auch tatsächlich, wenn ich doch mit Zypresse arbeite, auch noch ein bisschen was Liebevolles mit rein. Also vielleicht ein Tropfen wilde Orange oder vielleicht ein Tropfen Rose, wo man das Gefühl hat, so ein bisschen noch was Zärtliches dazu. Also die Zypresse ist schon stark und die ist schon, habe ich oft das Erlebnis gehabt, danach sind die Leute, also entweder kommen sie wirklich nochmal zurück, stehen nochmal auf, setzen sich nochmal hin, reden nochmal was, wollen nochmal was essen. Wo denkt was? Was ist da jetzt los? Oder sie können wirklich auch in Frieden loslassen. Aber ich muss dazu sagen, damit kann man jetzt keinen Menschen umbringen, überhaupt gar nicht. Also wenn es nicht die richtige Zeit ist für den Menschen, dann passiert einfach gar nichts. Und das ist ja auch nicht schlimm.
Genau, also einfach auch Zypresse viel im Alltag.
Ja, genau.
Die Botschaft von der Zypresse ist ja jetzt auch in der emotionalen Anwendung, immer Dinge ins Fließen zu bringen, die stagnieren.
Also genau,
richtig. Immer ja auch für diesen Sterbeprozess, wo was stagniert.
Richtig.
Wer jetzt gar nicht weiß, was will ich, bringe ich etwas ins Fließen.
Ja.
Aber wo es hinfließt, bleibt letzten Endes offen und bleibt der Seele überlassen. Weil ich glaube schon, kann mir vorstellen, wenn man das erste Mal erlebt, dass man Zypresse jemanden draufreibt und der stirbt in den nächsten 10 Minuten, hat man das Gefühl, ich habe den jetzt umgebracht.
Aber nee, das kann man nicht. Also mit Ölen kann man eigentlich auch gar nichts falsch machen. Also entweder es passiert einfach nichts und dann hat der Mensch einen schönen Geruch gehabt. Oder es war genau das richtige Öl zur richtigen Phase und dann ist es das, was der Mensch eigentlich sowieso wollte und sowieso aber einfach noch eine kleine Unterstützung gebraucht hat.
Ich hatte gerade noch den Impuls mit Vanille, weil wir so über Kleingut gesprochen haben.
Ja.
Vanille ist ja das vom Duft her das, was die mütterliche Brust abgibt beim Stillen. Also es quasi das erste Kind riecht, ist ein vanilleartiger Duft. Und ich habe festgestellt, dass Menschen, die gestillt wurden, lieben Vanille. Also die kriegen gleich dieses wohlige Gefühl.
Mhm.
Jetzt mein Mann, der ist nicht gestillt worden, der kam mit 6 Wochen in die Kindergrippe damals im Osten, der kann mit Vanille nichts anfangen. Der sagt, ja, ist nett, aber löst keine Emotionen in ihm aus.
Mhm.
Das ist ja bestimmt auch im Sterbeprozess vielleicht noch ein Öl, das auch dieses Wohlgefühl und dieses Geborgensein mit transportieren kann. Also war jetzt mal spontan.
Habe ich noch nie verwendet, aber ist voll der coole Tipp. Muss ich mal ausprobieren.
Ja, probier mal und berichte.
Ja.
Vielleicht jetzt nicht das, was man, Vanille ist ja auch sehr, ähnlich wie Rose, sehr, sehr kostbar. Nicht ganz so kostbar, aber auch ja sehr, sehr schwer zu gewinnen.
Ja.
vielleicht nicht das, was unbedingt in der Aromatherapie oft verwendet wird, aber eben durch die Verbindung von Geburt und Tod für diese Transformation vielleicht ein netter Begleiter.
Für die Angehörigen kann ich noch sagen, Pfefferminz, das ist ja auch, das ist wirklich was, was man, so ein Allrounder, den kann man auch immer in der Tasche haben, der ist nicht teuer, das ist so ein sehr unterschätzter Begleiter und der hilft dir als Angehöriger oder auch als Begleiter, bei dir selber zu bleiben. Bei dir selber zu bleiben. Abgrenzen finde ich immer so ein blödes Wort. Nee, einfach in dir selber drin zu bleiben und nicht so sehr den Sterbenden, wie soll ich sagen? Also man tendiert, teilweise ich auch oder jeder, glaube ich, tendiert dazu, zu Art helfen zu wollen. Und bis zu einem bestimmten Punkt kann man das. Aber ab einem bestimmten Punkt darf auch jeder seinen eigenen Prozess haben. Und das ist respektvoll auch gegenüber dem anderen zu sagen, du hast jetzt deinen eigenen Weg, der sieht vielleicht für mich nicht schön aus. Ich denke vielleicht, ich würde dir so gerne helfen, ich kann es aber nicht. Und dann, die Pfefferminz hilft dir zu sagen, und ich bleibe jetzt bei mir und ich vertraue dem anderen, dass der das schafft.
Ja.
Und es gibt einem auch wieder neue Kraft, auch als Angehöriger, und sich einfach nochmal auf sich selbst zu besinnen.
Man sagt ja auch, Pfefferminz ist so das Öl des leichten Herzens.
Ja.
Verständnis eben gerade dann, wenn ich Angehörige begleite, dass ich dann schon auch schwerherzig werde und mir das zu Herzen nehmen sein Prozess und dann wirklich zu sagen, okay, ich lade die Pfefferminze mit ein, mir hier Leichtigkeit zu schenken und eben das wirklich mit dieser Sichtweise der Transformation zu sehen und nicht mit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nicht, oh, was lässt der jetzt alles, also gerade wenn jetzt auch jemand relativ jung stirbt, was lässt der alles zurück, sondern du hast auch die Chance, auch wenn man das vielleicht in dem Moment noch nicht so sehen kann.
Ja.
Und da Pfefferminz zu verwenden, um in die Leichtigkeit zu gehen, kann ich mir vorstellen.
Also Pfefferminz kann ich sehr empfehlen, weil es, wie gesagt, es ist leicht zu bekommen. Es ist so einfach so ein easygoing Öl. Mhm. Eigentlich mag es fast jeder, finde ich jedenfalls. Und es ist ein unkomplizierter, liebevoller Begleiter.
So. Ich glaube, über Sterben und Tod und Sterbebegleitung kann man noch ganz, ganz lang und ganz, ganz tief reden. Aber ich möchte es trotzdem mal abschließen.
Ja.
Letzte Worte. Hast du noch letzte Worte, die du uns mitgeben möchtest? Irgendwas, was dich auch in all dem prägt oder vielleicht auch in deinem Leben trägt, in deiner Arbeit prägt oder ein Lieblingszitat, irgendwas, was dir Kraft und Orientierung gibt?
Oh, wow.
Oder ist Schokolade?
Ist Schokolade und rieche Pfefferminz. Nee, einfach so dieser präsente, das sage ich jetzt einfach hauptsächlich tatsächlich zu mir selbst. Dieser präsente Moment jetzt gerade ist einfach, ja, das ist unser Geschenk. Das ist auch eine Binsenweisheit, aber trotz allem ist es was ich oft vergesse, zu sagen, jetzt lebe ich und jetzt bin ich da und danke dafür.
Mhm. Ja.
Was für ein Geschenk. Auch alle diese menschlichen Erfahrungen, die wir vielleicht als unangenehm empfinden. Wenn das wehtut, wenn wir traurig sind, wenn wir müde sind, auch das ist eine menschliche Erfahrung, die, auch das ist ein Geschenk.
Mhm. Ja.
Auch das wird nicht immer so sein, weil unseren Körper werden wir abgeben und dann auch das zu genießen, zu sagen, okay, diese menschliche Erfahrung jetzt, ich bin müde und ich, was weiß ich, mir tut der Rücken weh, aber ja. Irgendwann mal wird das nicht mehr der Fall sein. Jetzt genieße ich es halt.
Juhu. Ich habe halt tatsächlich meinem Körper gedankt, dass er immer so ein treuer Signalgeber ist. Also jeder Schmerz ist ja immer auch ein Signal, dass ich gerade etwas nicht so lebe, nicht so im Balance bin, irgendwo es übertreibe. Und ich habe meinem Körper halt einfach mal auch dafür gedankt. Und es ist wirklich, wie du sagst, es ist ein Geschenk.
Ja.
Und was ich da ganz schön finde, also man wünscht sich ja viel mehr Achtsamkeit im Alltag, diese Momente. Ich meine, Öle können mich immer mal wieder ankern und sagen, hey, ich nehme jetzt einen Moment Atempause.
Mhm.
Die gönne ich mir viel zu wenig, aber ich habe momentan eine Abendübung, die mir total gut tut, vor allem dann, wenn ich nicht gleich einschlafen kann. Ich liege dann im Bett und versuche mich an drei Momente am Tag zu erinnern, die absolut schön waren, wo ich so ein wohliges Gefühl hatte. Ich merke dann immer, Die ersten zwei, das fällt mir ein. Und während ich immer so über das dritte nachdenke, schlafe ich ein. Aber was es als Konsequenz hat, habe ich gemerkt, also ich brauche da keinen Stift und keinen Zettel, ich muss kein Dankbarkeitsjournal führen, ich kann einfach im Einschlafprozess überlegen, hey, wo waren drei schöne Momente heute? Dass ich dann im Alltag spüre, dass ich manchmal schon eine gedankliche Notiz mache, hey, das gerade war ein Moment für heute Abend zum Erinnern. Also
und schön, sehr schön, ja.
Es ist so, so simpel. Ich habe früher mit Anstrengung eben Dankbarkeitstagebuch geschrieben. Dann war ich so müde und hatte keine Lust mehr, einen Stift zu holen.
Ja.
Oder habe es dann am Morgen gemacht, dann ging mir die Zeit ab. Und das ist so einfach und so effektiv. Und kann wirklich mehr Dankbarkeit fürs ganze Leben schenken. Und das ist wirklich der Schlüssel, weil ganz ehrlich, wie du sagst, ja, vieles wird so unwichtig in diesen letzten Lebensmomenten. Viele Dramen, die wir den ganzen Tag haben, also dieses Jammern auf hohem Niveau, uns geht so, so gut. Und es gibt so viel, für was wir dankbar sein können und was unsere Freude fördert. Und dahin wieder zurückzukommen. Jetzt.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit und deine Worte und dein Insight.
Danke fürs Fragen, liebe Steffi.
Dankeschön.